SBS in deutscher Sprache.
Herzlich willkommen zu Im Gespräch. Heute fangen wir eine neue Serie an. Es geht um Geschichten aus der Staatsbibliothek mit Louise Annemat. Sie ist die Geschäftsführerin der Bücherei und der Informationsdienste der Staatsbibliothek, also der State Library of New South Wales hier in Sydney, und hat sich zu uns ins Studio begeben, um über einige Beispiele der deutschen Sammlungen in der Bibliothek zu sprechen. Ihre Muttersprache ist Englisch, ihre zweite Sprache Niederländisch und dann spricht sie auch noch sehr gut Französisch und Deutsch. Ja, Deutsche gab es ja schon unter den ersten Flotten und bei der anfänglichen Kolonisation Australiens. Und auch seither sind viele Einwanderer aus Mitteleuropa auf den fünften Kontinent gekommen. Wie wir erfahren werden, gibt es dazu auch eine ganze Menge historischer Dokumente, zum Beispiel Briefe und Bilder, die wir in dieser kleinen Serie besprechen werden. Heute fangen wir mit einer ganz abenteuerlichen Geschichte an, der von Philipp Schäfer, der schon im Jahre 1790 mit dem Schiff Guardian losfuhr und dann nach einem schweren Schiffsunglück am Kap der Guten Hoffnung mit der zweiten Flotte hier in Australien ankam. Er war einer der ersten freien Einwanderer, bekam 57 Hektar Land in Parramatta geschenkt, um dieses zu bewirtschaften, und baute dort den ersten Wein Australiens an.
Ich heiße Louise Annemat. Ich arbeite in der Staatsbibliothek schon seit ziemlich langer Zeit, seit Jahren. Ich bin aber in Australien geboren worden, in einer australisch-niederländischen Familie aufgewachsen. Ich habe auch eine Zeit lang in Deutschland studiert, bin auch ein Jahr an der Schule in Deutschland gewesen, aber schon ziemlich lange her.
Ja, dafür sprechen Sie wunderbares Deutsch. Ich bin ganz glücklich, dass Sie bereit sind, hier mit uns zu sprechen. Und zwar über die State Library of New South Wales, die Sammlungen, die es dort gibt, die etwas mit Deutschland zu tun haben. Das ist eine spannende Sache.
Ja, wir haben eigentlich viele, die Sammlung hat viele Verbindungen mit Deutscher und Deutschland, die alle eigentlich ein bisschen unerwartet sind, aber hochinteressant auch. Wir haben dann in den 90er Jahren hat die Bibliothek spezifisch deutsche Sammlungen gesucht. Wir hatten damals eine deutsche Chefin.
Ach so, die hat das in Gang gesetzt.
Und sie hat es in Gang gesetzt, ja. Wir haben auch viele schöne Sammlungen dadurch bekommen.
Ja. Denn Australien ist ja eigentlich mehr mit Deutschland verbunden, als man erst so denkt. Denn ich glaube, das hat auch mit den beiden Weltkriegen zu tun, wo dann die Deutschen, die in Australien schon waren, auch interniert wurden. Darüber gibt es natürlich auch Sammlungen, die dann nicht zugeben wollten, dass sie deutsch waren, vielleicht sogar ihren Namen geändert haben, dass man da gar nicht mehr so viel drüber rausfinden konnte zu der Zeit. Ist das so richtig eingeschätzt?
Das stimmt, aber die Verbindungen mit Deutschland, zwischen Deutschland und Australien, sind eigentlich länger zurück. Das heißt, es gab in Australien schon in den 19. Jahrhundert Missionaries, die unter den Ureinwohnern gelebt und gearbeitet haben. Es gibt viele Sammlungen, viele Sachen, viele Informationen über Australien, die noch in Deutschland sitzt, in Archiven und Bibliotheken.
Ja, weil oft die Missionare auch gleichzeitig anthropologische Arbeit geleistet haben, nicht wahr?
Genau.
Oder gibt es doch auch Beispiele, wo die Missionare die ersten Wörterbücher hergestellt haben?
Ja, das stimmt auch. So. Ja, so Wörterbücher, nicht Englisch, und
Aboriginal Sprachen,
aber Deutsch und Aboriginal Sprachen, ja, das stimmt auch. Ja.
Und selbst bei den ersten drei Flotten, First Fleet, Second Fleet, Third Fleet, da waren doch auch schon deutsche Künstler, nicht wahr?
Ja, es gab einige Deutschen und es gab einen Mann, ein Ja, der Philipp Schäfer heißt er. Der ist mit der zweiten Flotte angekommen, aber er war mit einem anderen Schiff unterwegs, ja. Und es war ein Schiff, das irgendwie zwischen die erste und die zweite Flotte herausgeschickt war. Mit einem ganz besonderen Ziel. Weil der Governor, Arthur Philip, der hat ständig geschrieben und ständig gefragt nach besonderen Leuten hinzuschicken nach Sydney Cove. Leuten, die Bauern waren oder besondere Fachleute. Oder
die vielleicht auch helfen konnten, hier das alles aufzubauen.
Genau.
So Maurer und Steinmetze und
das Land zu kultivieren und so. Und es gab unter denen einen Deutscher, der mit seiner 10-jährigen Tochter auch hingefahren ist.
Wow, und das war also zwischen der ersten und der dritten?
Zwischen der ersten und der zweiten Flotte. Und zwar im Jahr 1789, so ein Jahr, nachdem die erste Flotte angekommen ist.
Wow, vielleicht fangen wir dann mit seiner Geschichte an.
Okay.
Denn das geht auf die früheste Zeit von der Kolonisierung von Australien zurück. Dieser Mann, Herr Schäfer heißt er. Was war er denn von Beruf?
Er war Bauer, aber auch Winzer.
Ah.
Und das war auch in Australien komischerweise zu der Zeit von Interesse.
Ja, wieso? Gerne getrunken hat man ja immer schon.
Ja, das stimmt auch.
Obwohl es ja eigentlich erst immer um Rum ging. Ne?
Ja, genau. Nicht um Wein, das stimmt. Ja, aber das war auch, es war auch wichtig. Der wurde in Hessen geboren und er hat schon mit England so gearbeitet. Er diente als Leutnant und zwar in einem deutschen Gewehrkorps, aber unter britischem Kommando und zwar in Nordamerika.
Wow, das finde ich aber interessant.
Ja.
Er hat sich also als Einzelner verpflichtet.
Ja.
Das war nicht zwischen den Nationen, nicht wahr?
Genau.
Oh, ja. Weil er nach Amerika wollte vielleicht.
Ja, weiß ich ganz genau nicht. Also seine Geschichte, die wir ein bisschen besser kennen und auch, wir wissen auch nicht sehr, sehr viel über ihn, immer noch nicht. Aber das fängt eigentlich mit diesem Schiff, mit dieser Fahrt in 89 an, was wir von ihm wissen.
Das Schiff war nach Australien unterwegs.
Genau. Und das Schiff hieß The Guardian. Und es war besonders so mit Bauern, mit Facharbeitern und anderen Menschen, die eigentlich als Superintendents, Aufseher von den Verurteilten, die sollten als so Bewacher.
Ach so, die waren denen also höher gestellt und waren selber nicht eingeschlossen unten als Cargo, als Konvikt.
Nein. Einige waren auch Häftlinge, Konvikts, aber Konvikts, die bestimmte Fähigkeiten hatten, die in der Kolonie nötig waren.
Das war, ich glaube, in der ganzen Weltgeschichte so, dass die Leute, die man gebrauchen konnte, dass die besser behandelt wurden.
Ja. Und es war aber eine ganz abenteuerliche Fahrt. Insofern, das Schiff ist dann im September von England losgefahren, und zwar September 1789. Die erreichte dann in November der Kap der Guten Hoffnung.
Also fast 2 Monate bis dahin.
Ja, es ging damals viel schneller eigentlich. Also viel schneller als die erste Flotte zum Beispiel. Aber es war auch ein Schiff. Die könnten auch.
Die mussten nicht auf die anderen immer warten.
Warten, genau. Mhm. Die müssen nicht zusammenbleiben.
Vielleicht hatten sie auch gute Winde.
Kann auch
zufällig
sein. Kann auch sein. Und zwar, die kamen in Südafrika an und die füllten da seine Frachträume mit Vieh und Essen, so verschiedene Provianten, sagt man.
Ja, Proviant.
Und segelten dann weiter Richtung Sydney. Die Fracht, die sie an Bord hatten, hatten einen Wert von ungefähr 70.000 Pfund. Das ist eine Menge Geld gewesen damals.
Damals hat ein Grundstück nur 100 Pfund gekostet oder so, ne?
Genau. Und
wow.
Das zeigt, wie wichtig die Kolonie war für die britische Regierung, dass sie so viel Geld ausgeben werden, um die Kolonie dann zu helfen.
Ja, um denen es möglich zu machen, dort sich zu etablieren.
Genau, genau. Aber das Schiff ist nie angekommen in Sydney. Ja. So ein paar Wochen nach der Abfahrt von Kap der Guten Hoffnung haben sie dann ein Eisberg gesehen. Und der Kapitän, Edward Rieu, der befahl seine Mannschaft, Eisbrocken einzusammeln, und zwar um das Wasservorräte zu erneuern. Ah. Weil das Trinkwasser ein bisschen knapp geworden ist, wegen die vielen Tiere, die auch an Bord waren. Ja. Und das haben die dann öfters gemacht. So.
Ist das denn so, dass das Eiswasser kein Salz enthält?
Genau. Oder sehr wenig. Sonst würde es nicht frieren.
Ach, natürlich.
Ja. Das Eis ist dann frisch. Wasser.
Das ist ja eigentlich Trinkwasser. Glück gewesen für die Leute, ne?
Haben die auch gedacht.
Aber.
Ich aber.
Erwarte ein Aber.
So, als das Schiff der Eisberg näherte, befahl Rieu dann, die Boote wurden ausgehoben und bemannt um mehrere Eisklumpen zusammen. Plötzlich aber hat der Wind sich gewechselt und das Schiff rammte den Eisberg und der Eisberg bohrte ein Loch in dem Rumpf.
In den Rumpf des Schiffes.
Es war hinten, wo der Ruder steckte. Und der Ruder wurde dann abgebrochen.
Ah, und das Ruder ist abgebrochen, das heißt, die konnten gar nicht mehr steuern.
Genau, die waren dann steuerlos.
Oh.
Ja. Und sehr schwer beschädigt.
Aber mitten im Eismeer jetzt?
Mitten im Eismeer.
Keine Insel, nichts.
Keine Insel, kein Land, keine anderen Schiffe. Oh. Ja.
Wir wissen etwas von Schäfer, das heißt, überlebt haben müssen sie.
Genau.
Das wird jetzt spannend.
Genau. Es gab so starken Wassereinbruch.
Ja.
Aber das Schiff war gerade noch seetauglich. Und die Mannschaft versuchte mit allen Kräften dann das hereindringende Wasser rauszupumpen. Also ständig, 24 Stunden lang, jeden
Tag.
Und
alles per Hand. Man stellt sich alle vor, die sind irgendwie unten im Schiffsrumpf und pumpen und pumpen mit mehreren Mann wie verrückt und es kommt immer noch rein, nehme ich an.
Oh. Und das dauerte 6 Wochen lang.
Oh.
Ja. Und das Schiff dann trieb steuerlos mehrere Wochen, bis dann ein passendes Schiff das Guardian dann zurückgeschleppt hat.
Da kam zufällig eins vorbei.
Es kam zufällig ein niederländisches Schiff unterwegs nach Kap der Guten Hoffnung, wo die Niederlande waren. Die sind dann zurückgeschleppt und haben dann in Sicherheit Kap der Guten Hoffnung erreicht. Aber dann kam ein großer Sturm und das Schiff wurde durch den Sturm am Kap der Guten Hoffnung total zerstört. Es blieb nichts übrig. Was dann mit den Leuten, die mit dem Schiff geblieben sind, wie Schäfer und seine Tochter, die haben es natürlich überlebt. Und weil die so viel Kraft dazu gegeben, das Schiff und alles so
zu retten,
waren die dann eine freie Passage?
Ja, da durften die umsonst fahren mit dem nächsten Schiff.
Genau, und das nächste Schiff war die Lady Juliana. Ein Schiff der zweiten Flotte. Das heißt, er ist dann mit der zweiten Flotte in 1790 in Sydney Cove mit seiner Tochter angekommen.
Wow. Hm. Im Endeffekt aber ganz schön viel später als die Abfahrt. Die lag
ein Jahr fast. Ja, genau. Und er sprach sehr wenig Englisch, war aber einer der ersten Menschen, die frei nach New South Wales gekommen sind. Nicht ganz der Erste, aber einer unter den Ersten.
Ja, man muss sich mal überlegen, das war die zweite Flotte erst.
Genau. Und er hat dann Land erhalten, ist ihm Land geschenkt gewesen.
Von der britischen Krone wurde ihm das zugewiesen, nehme ich an.
Um zu kultivieren. Er wurde dann als Bauer 57 Hektar so ungefähr Land in Parramatta gegeben, den er dann Vineyard nannte. Weil er Weintrauben auch angepflanzt hat.
Die muss er mitgebracht haben, die Reben.
Ja, die haben viele Pflanzen und Samen mitgebracht.
Mitgebracht, um die hier dann weiter
zu pflanzen, ja. Er erhielt auch eine kleine Hütte, Werkzeuge, Saatgut, zwei Säue und 2 Hektar wurden für ihn dann frei geräumt, damit er doch anfangen könnte zu pflanzen und zu kultivieren.
Ach ja, genau, das war ja auch alles noch Buschland.
Genau. Er hat dann Mais, Weizen kultiviert, er hat einen Garten angefangen, Weintrauben gepflanzt. Er war einer der ersten, der angebauten Trauben für Wein in Australien so geschafft hat. Er blieb dann in Parramatta tätig, heiratete wieder in Parramatta.
Aber das muss ja dann eine Konviktfrau gewesen sein.
Ah, sie ist eine Konviktfrau gewesen. Ja, das stimmt.
Aber es gab sehr wenige Frauen überhaupt zu der Zeit, nicht wahr?
Ja, viel weniger Frauen als Männer. Und das ist ja ständig
ein Problem gewesen, ein Problem kann man sich gewesen. Vorstellen.
Ja.
Ja, aber er hatte natürlich mehr zu bieten als viele andere, weil
genau,
er ja schon Land hatte.
Weil er frei
und
war. Ja. Und er hielt dann mehr Land. Er erhielt Land in Narrabeen und mehr Land in Parramatta. Ist dann aber leider 1828, so ungefähr, wir wissen es nicht ganz, ganz genau, im Armut gestorben.
Wie ist das denn
passiert? Ja,
ist das noch ein Rätsel? Müssen wir das noch aufklären?
Ja, wahrscheinlich. Er hat angeblicherweise viel getrunken.
Ah, seinen eigenen Wein oder den Rum, mit dem er bezahlt wurde vielleicht.
Kann sein, alle beide. Und er hat dann angefangen, sein Land stückweise zu verkaufen.
Ach.
Und zum Schluss hatten die praktisch nichts.
Oh,
und
traurig.
Ja, ist traurig. Und ja, wir wissen nicht alles über ihn, aber wir wissen, was wir wissen, weil Ryu, der Kapitän von dem Guardian, er hat natürlich sein Logbuch geschrieben, jeden Tag oder fast jeden Tag. Und das Logbuch ist jetzt ein Teil der Sammlung der Staatsbibliothek hier in Sydney.
So.
Darum wissen wir so viel über seine Geschichte.
Über den Herrn Schäfer.
Ja.
Aber alles, was hinterher passiert ist, dass er das Land geschenkt bekommen hat von der Krone und dass er dann verarmt ist und so, das müssen doch andere Quellen sein.
Ja. Viele Menschen könnten es einfach nicht aushalten in Sydney damals. Stadt, Land, Stadt, Freiheit. Es ist einfach zu viel, zu weit weg gewesen. Und
ja, und kein Komfort. Das muss ja
genau.
Auch sehr schwierig gewesen sein, sich hier zurechtzufinden. Und ich denke immer, die hätten mal mehr nachfragen können bei den Ureinwohnern, was die
genau.
Denn so gemacht haben. Denn die hatten ja schon kultiviertes Land.
Genau, es gab
Wasser.
Eigentlich so viel zum Essen
ja,
rundherum.
Die hatten noch eine Fischereiindustrie mit
genau.
Wehren und Dämmen und dass sie sich das auch nicht abgeguckt haben, das verstehe
ja.
ich nicht.
Ja, mit der Fischerei ging es eigentlich, aber das machte dann für die Ureinwohner Probleme, weil die Ureinwohner haben so mit Speer oder mit einem Linier 1 oder 2 Fische jeweils gefangen. Aber die Europäer, die Engländer sind dann mit Netzen, großen, riesig Netzen reingekommen und das heißt, die haben dann hunderte von Fischer auf einmal gefangen. Und das war für die Ureinwohner total Blödsinn. Warum brauchten sie so viele?
Mm.
Und die haben dann auch natürlich gedacht, ja, das ist auch unser Fisch. Und haben dann frei genommen, was die wollten. Und im Anfang haben die Engländer das erlaubt. Aber dann, als mehr Menschen dazu kamen und Essen und alles knapper wurde, dann
wurden die bestraft, ganz schwer bestraft. Oft.
Genau.
Man kann sich ja auch vorstellen, dass aus der Sicht der Ureinwohner war das ja ihr Land, das war ja auch ihr Fisch. Wieso sollten sie da nicht was von haben? Die haben wahrscheinlich noch nicht mal verstanden, warum sie dafür bestraft wurden.
Total. Ne? Ja, ja. Das auf jeden Fall.
Aber es gibt ja auch dieses Buch von Pascoe, Black Emu. Kennen Sie das?
Ja.
Das habe ich gerade gelesen. Das fand ich also so aufregend zu sehen, dass es in gewissen Gegenden von Australien schon eine größere auch Industrie gab, wo Dämme gebaut wurden in den Wassersystemen im Darling und im Murray und so weiter, wovon ganze kleine Städtchen ernährt wurden, 1000 Einwohner irgendwo da. Yep. Also es gab schon eine Kultivierung des Landes und auch der Pflanzen und Tiere, die es hier gab, aber die ersten Weißen, die kamen, die haben sich da überhaupt nicht für interessiert.
Die haben es irgendwie auch nicht erkannt, dass die Ureinwohner das Land aktiv und richtig
bearbeitet haben.
Weil die haben nur das bearbeitet, was sie zu der Zeit nötig hatten.
Ja, und die Kolonisten, die wussten ja auch nicht, wie es ursprünglich aussah. Und dass, wenn man jetzt aufhört mit dem Burning zum Beispiel, dass dann das ganze Undergrowth nachwächst und plötzlich sieht es nicht mehr aus wie ein Park von Gott geschaffen, hat man ja gedacht.
Ja, ja. Aber sie haben erkannt, dass das Land sah aus wie ein Park in England, haben die auch gesagt und geschrieben.
Ja, aber die haben gesagt und geschrieben, das ist von Gott so gemacht worden.
Ja, so ungefähr. Ja. Ja.
Ja.
Die Anerkennung kam später.
Ja, weil es ja auch schwierig gewesen wäre, wenn man anerkannt hätte, dass diese Menschen, die hier lebten, das Land bearbeitet haben, dann hätte man auch anerkennen müssen, dass es da Besitzansprüche gab. Und das wollte man natürlich vermeiden.
Ja, ja. Ja.
Schade. Okay, aber jetzt wissen wir von Herrn Schäfer, der den ersten Vineyard angelegt hat in Parramatta.
Ja.
Und dann leider aber keine gute Zukunft hatte. Wissen wir etwas über seine Tochter?
Nein, leider nicht, denn das würde ich gerne rauskriegen, wenn wir es könnten. Ja. Und es ist ziemlich schwer, sie heiratete höchstwahrscheinlich und dann ist der Name so verloren. Aber ja, auch mit Schäfer, es gibt so viele Varianten an seinem Namen, wie man es buchstabiert.
Ja, weil wegen dem Ä, ne, da hat
genau,
man wahrscheinlich AE gemacht,
genau,
oder nur das A.
Ja, das heißt, es ist schwerer, ihn so in den Archiven rauszufinden, weil den Namen
gibt es auch oft in Deutschland leider.
Ja, ja.
Ja, vielleicht sind da Leute auf Ancestry.com.
Ja, das
die
könnte
sein. Die sollen sich dann mal melden.
Ja, das wäre gut.
Das war der erste Teil unserer kleinen Serie über deutsche Sammlungen in der New South Wales State Library, der Staatsbibliothek, die übrigens nicht nur für Forscher und Leserinnen von Interesse ist, sondern auch Ausstellungen und Lesungen anzubieten hat. Schauen Sie doch mal auf der Webseite nach, was Sie dort alles erleben können.
Auf der Suche nach einem guten Kinderbuch? Wertvolle Tipps finden Sie im Podcast Abenteuer lesen. Jede Woche neu.